Herzlich willkommen zu einer City-Transformer-Folge live von der Republika, also real live natürlich. Wir senden nicht direkt, aber wir sind jetzt gerade hier, Franz Reinhard Happel und ich, und erzählen gleich ein bisschen, was wir hier so erlebt haben.
Ja, vielen Dank, Michael, dass wir zusammen auch auf der Republika 26 sind. Um es deutlich zu machen, wir gehen hier unterschiedliche Wege, sodass wir ein Doppelpotenzial an Möglichkeiten uns hier erarbeiten und darüber diskutieren auch gleich in dem Gespräch.
Willkommen beim Podcast City Transformer mit Franz Reinhard Happel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Ja, ich bin schon mehrmals auf der Republika gewesen, auch heute im Jahr 2026 wieder hier. Den Eindruck, den ich hier mitnehme, sind sehr viele junge Menschen hier. Ich glaube, weit mehr jüngere Menschen als in den letzten beiden Jahren, die ich ganz gut beurteilen kann. Ich finde das sehr erfreulich, dass sich auch junge Leute mit der Entwicklung der Technologie und mit Zukunftsfragen hier auseinandersetzen. Insoweit werden hier zentrale Fragen auch diskutiert. Wie verändert sich unsere Gesellschaft? Wie prägen Algorithmen unser Verhalten und unser Leben? Vor allen Dingen interessant finde ich, welche Rolle spielt der Staat, beispielsweise auch im KI-Bereich? Muss hier mehr reguliert werden? Muss er sich mehr zurückziehen, mehr Innovationsmöglichkeiten eröffnen? Und welche Rolle spielt vor allen Dingen auch die Wirtschaft und hier vor allen Dingen die Big-Tech-Unternehmen, die ja auch letztlich eine Machtfülle erreichen, die schon ja teilweise besorgniserregend ist. Und hierüber zu diskutieren, auch im Bereich der Zivilgesellschaft, finde ich sehr spannend und notwendig. Wenn ich eine Zwischenbilanz ziehen darf, was ich feststelle, wir brauchen, glaube ich, eine neue Balance zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Hier müssen wir ran und hier ergeben sich neue Entwicklungen. Hier wird sehr stark natürlich auch ein kritischer Beitrag formuliert, was KI-Entwicklung insgesamt betrifft. Was ich etwas vermisse, ist das Einbeziehen der Wirtschaft, also den Bereich Innovation, auch durch KI, durch Unternehmen auch mitzudiskutieren. Das ist die andere Seite der Medaille. Ich verstehe, dass auch Seiten der Zivilgesellschaft auch Besorgnis formuliert wird. Das ist auch notwendig und insofern ist die Republika ein geeigneter Platz, auch hier der Politik, aber auch der Gesellschaft und der Wirtschaft Signale zu senden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir nicht zu einem Gegensatz finden dürfen zwischen Unternehmen auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite. Und ich habe den Eindruck, dass bei einigen Veranstaltungen hier doch sehr stark der Staat mit seinen Regulationsmöglichkeiten in den Vordergrund gestellt wird und das, was Wirtschaft macht, gerade bei den Big-Tech-Unternehmen, ja, negativ gesehen wird. Und das halte ich für kritisch. Ich glaube, wir brauchen hier ein neues Zusammengehen, auch was Staatlichkeit, Regulierung, Aufgaben auf der einen Seite betrifft. Vieles wird möglicherweise auch an Aufgaben in die Hände der Zivilgesellschaft in den nächsten Jahren überführt werden müssen. Also die Frage, wie Politik künftig gestaltet wird, wie Staaten sich modernisieren, jetzt nicht nur im Verwaltungsprozess und im Politikprozess, sondern in der Entwicklung der Gesamtgesellschaft. Hier ein neues Verhältnis aufzubauen, das ist sicherlich jetzt eine sehr weit hergeholte Aussage von mir, aber ich spüre hier auf der Veranstaltung, dass sich hier solche Dinge so langsam entwickeln und zumindest Bewusstsein existiert, sich mit diesen zentralen Fragen, welche Rolle eigentlich Staatlichkeit im 21. Jahrhundert spielt, auch unter den globalen Gesichtspunkten, stärker von der Politik aufgegriffen werden müssen. Wir reden jede Woche, jeden Tag über Tankrabatte und viele Dinge, die wie Gebäudeenergiegesetz, die wichtig sind, aber die zentralen, grundlegenden Weichenstellungen für die Zielbestimmung, wie unsere Gesellschaft auszusehen hat, was bei Reformen ja eigentlich ein wirklicher Grundsatz ist, den man auch angehen muss, den vermisse ich in der Politik. Deswegen kann die Politik vielleicht hier auch lernen auf dieser Republika, quasi als Seismograf diese Veranstaltung zu identifizieren, wo sich Gesellschaft hin entwickelt. Ich will das mal dabei bewenden lassen, Michael, um nicht hier als Alleinunterhalter aufzutreten. Deswegen würde mich interessieren, wie dein Eindruck war der jetzigen Veranstaltung.
Ja, also erstmal würde ich völlig zustimmen, dass ich auch einen sehr jungen Eindruck habe. Ich glaube, die TINCON, die ja sozusagen als ausdrücklich junge Konferenz ist, die ja seit mehreren Jahren schon hat, jetzt nimmt immer mehr Fahrt auf und es kommen viele junge Leute hier hin. Das ist ganz super, finde ich. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich komme gerade aus einer Session mit Franziska Bria und Cory Doctorow. Und das schließt irgendwie ganz gut an deine Frage, wie ist denn das Verhältnis von Staat und Wirtschaft? Also ganz stark betont wurde von den beiden, was jetzt gar nicht überraschend ist, weil das sind langjährige Vorkämpfer für digitale Freiheit und so weiter. Also ganz klare Kritik an dem Tech-Oligarchen, wie sie das sozusagen durchaus treffend benennen und wo sie sagen, wir müssen quasi uns das zurückholen, was die uns wegnehmen, mit verschiedenen Vorschlägen, dass die auch immer den Staat und Regulierung einbeziehen, die aber auch immer einbeziehen eigene Entwicklung, also von Open Source, aber auch Franziska Bria hat vorhin, fand ich nochmal sehr deutlich gesagt, das werden wir nur schaffen auf einem europäischen Level. Und es ist gut, dass wir diese kleinen Inseln haben, wo Software entwickelt wird, wo hier was ist und da ein Projekt. Wir brauchen die Industrie, um sozusagen auf diesem europäischen Level aktiv zu sein. Und das schließt nochmal wunderbar an eine Session, die ich gestern gehört habe mit Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments von der EVP-Fraktion und Alexandra Gese, auch Mitglied des Europäischen Parlaments von den Grünen, die erst auf einem Panel diskutiert haben und nachher noch in einer kleinen, etwas kleineren Meetup-Runde. Und was ich da wirklich interessant fand, ist, es gibt Dinge, wo sie völlig übereinstimmen, ja, weil sie kämpfen beide für eine gute europäische Digitalpolitik und sagen, das ist zu wenig, was wir da machen, wir müssen mehr machen. Beide schätzen es so ein, dass es inzwischen sich um geostrategische Entscheidungen handelt. Das heißt, wir müssen jetzt etwas tun. Wir können nicht warten und gucken, was in USA und China weiter passiert, sondern wir müssen jetzt investieren in europäische Unabhängigkeit. Auch nochmal, da sind sie beide identisch. Dann unterscheiden sie sich natürlich auch, weil Frau Gese stärker setzt auf Verbraucherrechte, Datenschutz, Regulierung und so weiter. Und Herr Voss tendenziell eher sagt, da haben wir schon genug von, da müssen wir eher ein bisschen abbauen. Aber wirklich beeindruckend fand ich bei Herrn Voss noch ein bisschen mehr. Herr Voss sagte so ein bisschen, fand ich resignierend, naja, ob meine Fraktion das alles so versteht, da sei ja nicht ganz so sicher. Ja, und da hatte ich schon das Gefühl, okay, jetzt müssen wir alle anfangen, EVP-Abgeordneten Briefe zu schreiben und zu sagen, ey, guckt mal, Digitalpolitik ist wichtig und Herr Voss hat da ein paar Ideen. Jetzt ganz unabhängig davon, ob man jetzt genau die von Herrn Voss unterstützt, aber um die Digitalpolitik einfach zu verstehen, dass wir heute aktiv werden müssen, wenn wir nicht morgen nur noch zugucken wollen. Und ich fand ich wirklich nochmal, also gibt jetzt viele andere Sessions, wo ich auch noch war, die auch interessant sind. Der beeindruckendste eigentlich war von zwei Zivilgesellschaftsinitiativen aus Sachsen-Anhalt, die gerade wirklich kämpfen. Der eine ein offenes Jugendzentrum, der immer wieder belatschert wird von Rechtsradikalen, das andere von der migrantischen Selbstorganisation. Aber das ist nochmal eine andere Ebene. Aber da sehen wir auch die Frage, welche Rolle spielt Staatlichkeit und wo sind wir da gefordert? Und was müssen wir tun? Aber das fand ich auf jeden Fall spannend zu sagen, da sehe ich den Punkt, den du auch sagst, ist, wir brauchen auch unternehmerisches Handeln. Das fand ich wirklich spannend, auch bei Frau Bria, die sagte, ja, wir müssen das alles mit ins Boot kriegen. Und Doctorow hatte eine schöne Sache, wo er sagte, er würde sagen, eigentlich sollte, also beide sprachen sehr auch über öffentliche Beschaffung, wo es ja einen starken Link gibt zwischen Wirtschaft und Öffentlichkeit. Und er sagte, eigentlich sollte Öffentlichkeit nichts mehr beschaffen, was sie nicht besitzt, sozusagen. Ja, also eigentlich dürfte nicht mal ein Fuhrpark, dürfte kein Mercedes mehr kaufen, wo nicht klar ist, ich kann diese Software angucken, analysieren und anpassen.
Ich bleibe mal bei deinem Hinweis, dass wir, was Frau Bria auch sagte, stärker europäisch denken und handeln müssen. Stichwort digitale Souveränität. Ich will da noch einmal einen weiteren Gedanken mit ins Spiel bringen. Ich glaube, sich nur auf Europa bei der digitalen Souveränität zu konzentrieren, ist meiner Ansicht nach zu wenig. Wir sollten den Schirm öffnen, auch für Staaten, die eine wertebasierte Politik haben, Menschenwürde und so weiter, die wir in Europa haben, und sie auch mit in eine globale Entwicklung nehmen. Ich denke gerade mal an Kanada beispielsweise, an Neuseeland oder Australien. Das sind Länder, die unseren Wertekodex in gewisser Weise teilen. Und deswegen sollte man digitale Souveränität nicht räumlich nur auf Europa begrenzen, sondern sollte dieses auch global denken und sollte weitergehen und eine Wertegemeinschaft finden, die vielleicht dann irgendwann mal den Weg auch, was ja schon seit vielen Jahrzehnten diskutiert wird, nie erreicht wird, zu einer Weltgemeinschaft finden könnten. Deswegen sollten wir uns nicht abschotten hier und auch nur europäisch denken, sondern sollten diesen globalen Aspekt, der auch ja unser Leben, unsere Wirtschaft in den letzten Jahren extrem auch verbessert hat und beeinflusst hat, nicht aus dem Auge verlieren. Das wäre für mich eine ganz wichtige Aussage noch.
Vielleicht ganz kurz nur, das ist auch deren Bild. Also es ist, haben sie mehrfach gesagt, es heißt jetzt nicht by European im Sinne von hier nur noch wir und für uns, sondern gemeint ist damit das quasi Gesellschaftsmodell, ja, also ein freier, liberaler Staat, der existiert, der unsere Freiheiten garantiert und wo wir dafür sorgen müssen, dass die Technologie, die wir benutzen, eben das nicht konterkariert. Ja? Und das kann mit jedem anderen, es fiel auch witzigerweise zwischendurch, das habe ich allerdings nicht ganz verstanden, bei dem Talk auf Englisch, es fiel noch das Beispiel Malaysia, ich weiß nicht genau, was die da machen, aber ne, also klare Aussage, gerne mit allen Menschen guten Willens sozusagen.
Bleiben wir nochmal bei dem Vergleich, wer ist eigentlich der, der die Macht hat und was geht in den nächsten Jahren weiter zwischen Unternehmen und Staat? Es wird ja heftig kritisiert, die Aktivität von Palantir. Ich teile diese Kritik, aber wenn man sich mal näher damit beschäftigt, und ich lese gerade auch die Biografie von Alexander Karp, wie er sein Unternehmen entwickelt hat, ist der Grundgedanke, den er ja hat als Unternehmen mit der Expertise von absoluten Fachleuten, die sind nun mal auch da beschäftigt, werden übrigens auch gut bezahlt, in Verwaltung und Behörden hineinzugehen und gemeinsam Probleme zu identifizieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Nun werden viele Kritiker sagen, das ist ja ganz gefährlich. Da ist ja eine Machtverlagerung da und die Unternehmen übernehmen die Kontrolle und das Vorgehen und so weiter. Ich glaube, dass Staat heute aufgrund der Geschwindigkeit in der Technologieentwicklung gar nicht mehr in der Lage ist, zu antizipieren, was für technische Entwicklungen sich in den nächsten Jahren abspielen werden. Deswegen ist es, glaube ich, grundlegend erstmal richtig, auch hier Potenziale von Unternehmen, von Forschung, von Wissenschaft mit Behörden in Verbindung zu bringen. Vielleicht brauchen wir da ein neues Vorgangsmodell, dass man eben diese Problematik auch im Vergabewesen, sage ich mal, irgendwie löst und die nicht jetzt zu Einzelplayern macht, aber dass man hier zu einer neuen Zusammenarbeit kommen muss, die man auch regulativ natürlich vielleicht neu angehen muss. Das meine ich gerade mit dem Verhältnis zwischen Staatlichkeit und Unternehmertum. Hier mal darüber nachdenken, ob nicht nach den letzten 50, 60, 80 Jahren, wo wir doch eine starke Grenzziehung haben zwischen Wirtschaft und Staat, hier vielleicht ein neues Modell mal ausprobiert, diskutiert werden könnte. Ich glaube nicht daran, dass wir in der Lage sind, die Kapazitäten, bleibt mal bei Palantir, selber eigenständig nur im Kosmos des Staates entwickeln zu können. Dafür ist Staat viel zu langsam, dafür hat Staat die Innovationskraft überhaupt nicht. Deswegen sind wir angewiesen. Und ich würde auch nicht jedem Unternehmen gleich diese Machtübernahme und Machtfantasie unterstellen, sondern zunächst mal auch akzeptieren und auch vertrauen, mit jemandem kommunizieren, um dann natürlich in einem Rahmen, den man festlegt, auch arbeiten zu können. Aber ein grundsätzliches Misstrauen mit denen auf keinen Fall. Das würde ich nicht so sehen. Und da habe ich hier so ein bisschen Sorge, dass auf diesen Veranstaltungen quasi dieses Schwarz-Weiß, entweder gibt es nur Weiß oder es gibt nur Schwarz, vielleicht doch zu stark artikuliert wird.
Gut, jetzt bei Palantir hätte ich schon das Gefühl, denen würde ich jetzt tatsächlich nicht viel Gutes unterstellen. Also nach allen Aussagen, die ich gehört habe, die ich sozusagen Aussagen von Karp, ne, wir erschießen unsere Feinde, wo wir sie treffen sozusagen, da würde ich sagen, das brauche ich nicht, das ist nicht mein Modell. Die würde ich auch nicht an öffentliche Daten lassen. Aber natürlich heißt das nicht, dass man nicht mit Unternehmen Daten auswertet zusammen. Also da bin ich völlig dabei. Aber ich glaube, wir müssen gucken, das ist ja auch ein Dilemma. Das war so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, der bayerische Innenminister sagte, naja, er könnte ja auch, wie hat er die Formulierung, die war ein bisschen schräg, ich habe sie gerade nicht mehr genau im Kurs, was er als Vergleich hatte. Es war nicht, glaube ich, ob er einen Müllwagen anschafft. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er wirklich gebracht hat.
Also ja, insofern, ich meine, es wäre der Müllwagen gewesen.
Wenn der Müllwagen, außerdem kann er auch nicht schreiben, wo der herkommen soll und so weiter. Das wurde dann ein bisschen satirisch aufgegriffen, dass er schon eine etwas andere Dimension sei, stimmt, ob man irgendwie alle Daten der Bürger sozusagen oder der Sicherheitskräfte.
Vergleich mit dem Müll, den wir produzieren.
Genau, das fand ich ein bisschen schräg. Und aber auch das fand ich interessant bei der Diskussion mit Frau Gese und Herrn Voss, weil ich schon den Eindruck hatte, da ist eine große Bereitschaft dazu sagen, ja, und wir müssen eben über europäisches Vergaberecht neu nachdenken. Wir müssen das tun, weil die anderen Player spielen nicht mehr fair auf der Ebene, wo wir das bisher gedacht haben und wo wir bisher gemeinsam das machen wollten und entwickeln wollten. Und also müssen wir daraus Schlüsse ziehen. Und dann kann ich auch in eine solche Vergabeordnung schreiben, ja, natürlich darf das entweder European sein oder es muss die und die Werte entsprechen, es muss Open Source sein, es muss beeinflussbar sein. Doktorow hat ein sehr schönes Beispiel gebracht. Er sagte, eine der größten Punkte, die digitale Technologie betreffen, hätten die Europäer von den USA übernommen. Und das sei der Punkt, dass man Software nicht verändern darf, obwohl man sie gekauft hat. Ja, also im Copyright Act. Und er sagte, das ist eigentlich absurd, weil wenn ich heute ein iPhone kaufe, dann kann ich nicht das so verändern, dass die Daten nicht abfließen, wenn ich das nicht möchte. Wenn ich es möchte, ist es ja toll, dann sollen die mir alle Services anbieten, aber wenn ich es nicht will, geht das nicht. Das ist quasi Hacking und es ist verboten. So, und das, sagt er, das fände er absurd und das ist ein Punkt, glaube ich, das sind so Dinge, wo man genau jetzt gucken muss, wo Profis ran müssen und sagen, okay, wie kann man Vergaberecht so strukturieren, dass wir wirklich die große Macht an unserem Geld, ja, das öffentlich verwaltet wird, was ständig ausgegeben wird für Services, für Produkte, so nutzen, dass die Wertschöpfung hier bleibt und nicht abfließt, wir sie kontrollieren können, wir hiermit damit Schulen, Kindergärten und was weiß ich bezahlen können und nicht davon abhängig sind, ob Elon Musk uns, keine Ahnung, oder den Ukrainern irgendein Satellitennetzwerk zur Verfügung stellt, sondern das müssen wir halt, wir brauchen einfach offensichtlich, wie wir das feststellen, in der heutigen internationalen Lage mehr Unabhängigkeit, die aber, da bin ich völlig bei dir, jetzt keine neue Abschottung sein darf, wir gegen die, sondern einfach zu sagen, ja, wir sorgen dafür, dass wir Stück für Stück unsere Dinge selber regeln können, um dann gemeinsam vernünftig mit anderen interagieren zu können. So.
Gehen wir mal weg von dem Thema Globalisierung, Internationalisierung und Wirtschaft hin zu den Kommunen. Ich weiß nicht, wie viele kommunale Vertreter hier auf der Republika sind. Frage an dich, was können denn Kommunen von dieser Veranstaltung lernen?
Also ich habe ein paar Dinge tatsächlich auch mitgekriegt, die für Kommunen relevant sind. Also jenseits der Frage, dass natürlich auch Kommunen gucken müssen, welche Software sie nutzen, welche Dinge sie unterstützen und wo ihre Gelder hingehen. Ja, also da haben wir sozusagen den direkten Link, der auch bei Procurement, also Beschaffung, auch für Kommunen total relevant ist. War ein interessanter Aspekt in dem Gespräch von Voss und Gese die Frage, wie gehen wir mit den Social-Media-Aktivitäten zum Beispiel auch kommunal um? So, und dann waren klar, also es gab aus dem Publikum einen Vorschlag, dass doch bitte alle Öffentlichen diese sogenannte Plus-1-Strategie benutzen und sagen, wenn wir Content produzieren, dann posten wir das von mir aus auf, keine Ahnung, Instagram, Twitter und so weiter, wobei gegen Twitter inzwischen sehr große Vorbehalte existieren, wo man fragen kann, gut, soll das überhaupt noch genutzt werden von öffentlichen Stellen? Aber Frage ist dann, wenn ich es eh schon habe, also ich habe jetzt einen Tweet von mir aus produziert, den kann ich wirklich ganz einfach, ohne großen Aufwand, auch auf Mastodon, also einem freien Netzwerk posten, was nicht von irgendeinem Konzern reguliert wird, sondern von Leuten, die Server aufsetzen, die frei verfügbar sind, wo ich frei umziehen kann mit meinen Followern, wo alles so geht. Also sozusagen eine Möglichkeit auf der kommunalen Ebene, die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern so zu gestalten, dass es freier möglich ist. Und ein Punkt, den ich witzig fand, weil den ersten, den ich hier auf der Republika getroffen habe, war Jakob Swanning, du wirst dich erinnern, von den Berliner Bibliotheken.
Richtig.
Die dieses wunderbare Projekt, Zebra machen. Und die haben jetzt noch ein neues Projekt entwickelt. Also Zebra läuft erstmal weiter, die Finanzierung ist gesichert, alles scheint wirklich gut zu klappen. Und er hat mir dann von einem neuen Projekt erzählt, darum komme ich jetzt gerade drauf. Das heißt Viblio, also W-I-B-L-I-O. Und das ist quasi so eine Art ich würde es jetzt mal nennen, lokales Facebook für Veranstaltungen. Ja, also er ist jetzt da unten, hat einen QR-Code für Viblio für die Republika, das kannst du scannen. Und dann hast du quasi ein Netzwerk, kannst du aufbauen mit den Leuten, die das auch machen, kannst dich austauschen über Veranstaltungen und so weiter. Es reicht auch noch ein Stück über die Veranstaltung hinaus. Du kannst auch noch Leute einladen, aber beschränkt, also jetzt nicht ganz öffentlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Einladungen du dann hast, vielleicht 5 oder 10, weiß ich nicht, wo du sagst, den finde ich interessant, den würde ich in die Diskussion gerne dazu holen. Und das fand ich nochmal ein cooles Instrument. Mal gucken, wie es weitergeht, weil dann können wir ihn vielleicht in einem Jahr mal fragen, okay, was ist aus Viblio geworden?
Vielleicht kann man das in die Sharing, in die Fußnoten aufnehmen jetzt, in die Shownotes, das meinte ich gerade. Nochmal zu deinen Ausführungen. Du sagtest gerade, dass man den Content dann auch auf verschiedene Kanäle bringen kann. Ich gehe noch einen Schritt weiter und spreche von Content Sharing, indem man diesen Content, den man hat, sei es jetzt zum Beispiel mal das Exposé einer Gemeinderatssitzung, dann auch nicht nur digital, sondern auch von mir aus auf Papier in vielster Form quasi nutzt. Und aus diesem Content, da kann man übrigens KI einsetzen. Machen wir daraus mal einen Post beispielsweise aus einer längeren Pressemitteilung oder 2 Posts, dass man dieses Content-Sharing-Modell quasi auch eben auf verschiedene Medien ausrichtet, um damit eine höhere Reichweite auch von unterschiedlichen Publikums auch sicherstellen kann dann. Ne?
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte und das schließt für mich auch wieder nochmal einen Link zu dem, was ich vorhin schon andeutete, dieser Erfahrung oder dieser geschilderten Erfahrung aus Sachsen-Anhalt von 2 lokalen Projekten. Mit einem anderen Session, die ich gestern besucht habe, wo es um die Frage ging, wie man den rechten Narrativen, die sich wunderbar vernetzt haben und digital total aktiv sind, ja was entgegensetzen kann. Und das hat viel damit zu tun, dass man eben Content gemeinsam teilt und auch in Communities einfach austauscht. Ja, dass zum Beispiel die kommunale Familie vielleicht mal mitkriegt, dass sie nicht nur postet, wenn sie selbst den tollen neuen Chatbot hat, sondern auch, wenn die Nachbargemeinde das hat. Ja, also so, dass sie einfach so ein bisschen, wir diese Netze, die ja da sind, einfach mal nutzen, um Demokratie voranzubringen und die Dinge zu zeigen, die alle da sind und funktionieren. Ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, den wir zu wenig beachten. Wir nehmen das alles so wahr, wir machen das alles so vor uns hin, verbessern hier mal was und da mal was. Und ich würde es fast ein bisschen ähnlich sehen wie Herr Voss und Frau Gese gestern diese geostrategische Herausforderung benannt haben. Wir haben diese demokratische Herausforderung hier im Land. Am 6. September sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, wir müssen einfach mal erkennen, dass das eine Gefahr ist. Und nicht alle nur, ich habe immer das Gefühl, wir sitzen alle da, finden das irgendwie nicht schön, tun aber alle nichts. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich aktiv werden, jetzt nicht nur auch, indem wir zum Beispiel solche Projekte wie die beiden, die da sich vorgestellt haben oder andere Projekte unterstützen, die sich für Demokratie ganz konkret vor Ort einsetzen, also unterstützen jetzt auch finanziell, aber auch durch Reichweite und Dinge zu verteilen. Aber vielleicht eben auch, indem wir aktiv ein Netzwerk aufbauen, wo wir sagen, naja, auch wenn wir unterschiedliche Parteien angehören, aber uns eint auf jeden Fall, dass wir sagen, wir haben hier ein demokratisches Land und das wollen wir behalten.
Ich bin voll bei dir. Wir müssen ins Handeln kommen und dürfen nicht einfach wie die Schlange vor dem Loch sitzen und warten, was da passiert, sondern selbst aktiv werden und diese Beispiele, die du gerade geschildert hast, auch aufgreifen und transportieren und kommunizieren, damit ein solcher Gedanke auch Gemeinschaft zu erzeugen, auch Zusammengehörigkeit auch zu praktizieren, auch stärker ins Bewusstsein kommt und damit auch einen positiven Effekt auslöst, was heute Verwaltung und Politik auf der kommunalen und auch Landesebene im Einzelnen machen. Wir sprachen eben ja auch von der öffentlichen Infrastruktur. Was vielleicht noch ein Gedanke, auch zum Abschluss unseres Interviews hier. Ich habe gerade vor wenigen Tagen eine Kolumne geschrieben. Da geht es um den Marathonlauf in Asien, einen Halbmarathon, wo eine KI, also nicht eine KI, sondern ein Roboter gewonnen hat. Ich habe das mal transformiert auf Bürgersteige in Deutschland. Was wird denn da passieren, wenn in 3, 4 Jahren, nur mal als Beispiel, unsere Roboter auf dem Bürgersteig entgegenkommen, die Pakete transportieren beispielsweise oder einen sonstigen Gegenstand befördern, übrigens an der Ampel bei Rot auf jeden Fall halten, weil sie die Information natürlich auch haben und entgegennehmen. Was bedeutet das für uns auch jetzt regulativ? Ich nenne mal einen Vergleich mit den E-Scootern, wo es ja auch viele regulatorische Probleme gab, die auch heute noch nicht komplett gelöst sind. Wie müssen wir damit umgehen, wenn uns so ein Roboter entgegenkommt? Hört er auf die Straße, hört er auf den Gehweg oder wo auch immer, was ich meine und sage, wir müssen uns jetzt mit diesen Fragen auch beschäftigen, damit wir nicht in 3, 4 Jahren, wenn die ersten rumlaufen, oh Gott, was ist denn da passiert, erst uns dann mit dieser Entwicklung auch beschäftigen. Und es gibt hier, glaube ich, es gab eine Session, wo eben öffentliche Punkte, die jetzt eben für solche geokodifizierten Vorgänge identifiziert, im Netz identifiziert und gesammelt werden, genutzt werden können, dann auch quasi solche Wegmarkierungen oder Dinge, die man für die Begehung des öffentlichen Raumes durch Roboter braucht, auch analysiert werden und identifiziert werden. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, aber das ist ein Thema, wo man auch schon hier spürt, dass da was los ist und dass man da was tun muss. Vielleicht siehst du auch so diese Chancen, die damit verbunden sind, zumindest, dass man sich damit beschäftigen muss.
Ich finde ganz klar, also zusammenfassend würde ich auch sagen, es gibt so eine Handvoll Dinge, die man wirklich, also jetzt hier mitnehmen kann als Anregung, aber die aus diesen ganzen Überlegungen auch folgen, ist es, man braucht diesen Blick in die Zukunft. Also wir müssen wissen, wo wollen wir denn hin? Das fand ich überzeugend, jetzt auf der großen Ebene zu sagen, ja, wir wollen gerne, ich sag mal, unseren Sozialstaat, unseren demokratischen Staat, unseren liberalen Staat erhalten. Das ist ein Ziel. Und wenn der angegriffen wird, dann müssen wir den verteidigen. So. Und das ist ganz runtergebrochen, heißt es aber genau, wie du es sagst, auch auf ganz konkreten Entwicklungen zu gucken, okay, heute dann zu schauen, was müssen wir denn dann tun? Ja, das fand ich auch nochmal schön bei dem Beispiel der Initiativen aus Sachsen-Anhalt, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die unterstützt. Die sagen, natürlich gucken wir heute, überlegen wir, was könnten für Dinge passieren, wenn dieser Worst Case, den wir nicht wollen, eintritt. Und darauf müssen wir heute vorbereitet sein. Das kann man genauso gut auf diese positive Variante wenden, die du geschildert hast. Also welche Technologien können uns unterstützen? Wo können wir damit umgehen? Wie wollen wir das machen? Wie können wir zum Beispiel, weiß nicht, ob es Robotik, ob man Robotik nimmt, wie können wir auch sowas wie Smart Glasses, ja, also Brillen, die was können plötzlich, wie können wir die so einbauen, dass Missbrauch verhindert wird, aber alle Nutzen möglich ist? Das ist ja der Punkt. Also die Dinge zu gestalten und nicht zu sagen, oh, igittigitt.
Also ich gehe davon aus, dass wir auch nächstes Jahr wieder hier sein werden, lieber Michael. Einen Wunsch habe ich, den ich vielleicht nochmal adressiere, auch an die Organisatoren, mal den einen oder anderen Oberbürgermeister oder Landrat, auch Bürgermeister, Bürgermeisterin natürlich und Oberbürgermeisterin ebenso, einzuladen, um mit denen mal zu diskutieren, wie eben diese Entwicklungen der Digitalisierung auch auf den öffentlichen Raum, auf die Menschen in den Gemeinden wirken und was man tun kann und wo man da steht. Das wäre vielleicht ein guter Hinweis und vielleicht passiert das auch. Vielen Dank für das, wie immer, mit dir spannende Gespräch, sich im Austausch über solche Zukunftsentwicklungen auch zu unterhalten. Und wir haben ja noch ein paar Stunden hier auf der Republika, wo wir das eine oder andere vielleicht auch noch aufgreifen, was wir dann in einer der nächsten Talkrunden, die wir beiden ja machen, mit City Transformer vielleicht aufgreifen und jeweils noch einen Gast dazu einladen. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Michael.
Ja, danke dir, Franz Reinhardt. Dann auch, ne, dir und allen, die uns zuhören, noch eine schöne Zeit.